In dieser Episode ranken wir die 10 besten Big Threes der NBA für die kommende Saison. Welche Teams bringen die besten 3 Starspieler aufs Parkett? Viel Spaß beim NBA-Tauchgang. Ahoi!
Basketballfans, Schuhe aus, Füße hoch. Wir gehen wieder auf NBA-Tauchgang. Analyse in der Tiefe mit Arne und Nils.
Wow, right in your living room.
And it goes from an incredibly awkward angle. A highlight reel play. Oh, talk about creativity. Where'd that come from?
Hallo NBA-Fans, hier ist der NBA-Tauchgang nach einer famosen Kollabo-Power-Ranking-Ausgabe mit Arne und Jonathan Walker. Melden wir uns zurück. Und wenn ihr euch fragt, Moment mal, ihr habt ja nur die Western Conference besprochen beim letzten Mal, wo ist denn der Eastern Conference Podcast, wo ist die Episode? Dann schaut nochmal in den Podcast Jeden Tag NBA, dort findet ihr die entsprechenden Einschätzungen zu den Teams der Eastern Conference. Heute sind wir für euch am Start zu dritt. Ich bin Nils Horstmeier und im Gespräch mit 2 Kollegen unserer kleinen Reihe Stretch 4, wobei wir heute passend zum Thema Big Threes in der NBA nur zu dritt sind. Aus Lübeck mit dabei unser Kollege mit der meisten Lebenserfahrung. Der fand die Warriors angeblich schon zu Zeiten der TMC-Era richtig nice. Herzlich willkommen, Olli Bodiroga. Hi, Olli.
Ja, schöne Grüße von der Ostsee. Und was heißt denn hier eigentlich angeblich?
Also jeder Warriors-Fan muss sich halt so ein bisschen verantworten. Und wenn dann irgendwie es heißt Warriors und Bulls schon immer. Gut, die Bulls sind jetzt schon natürlich in die 2000er hindurch. Da hast du es auch lange durchgehalten. Aber es wirkt schon verdächtig.
Chris Webber, Latrell Sprewell, das ist alles, was ich sage.
Ja, okay. Es sind die richtigen Namen. Auch in der Runde aus Berlin zugeschaltet, unser Most Valuable Podcaster, zumindest unseres Tauchgangs. Und ihr könnt seine Hot Takes auch auf Twitter verfolgen, wenn ihr Arne Brandt mit dreifachem R schreibt. Dann seht ihr auch auf seinem Profilbild, was passiert, wenn man ein Selfie mit Greg Popovich machen möchte und dabei eine Jacke der Los Angeles Lakers trägt. Hi Arne, grüß dich.
Hi Leute, schön, dass ihr wieder am Start seid.
Sehr schön. Ja, es gab von uns nicht so viele Podcast-Episoden in dieser Offseason, aber es war natürlich eine super heiße Offseason. Ich glaube, die richtig dicken Fische, die haben wir so ein bisschen kommentiert. Und natürlich ist jetzt auch sehr viel gebündelt in diesen Episoden von den Power Rankings mit Arne und Jonathan passiert. Spannende Sachen. Ich persönlich konnte mich da zumindest mit einer Seite von euch immer ganz gut identifizieren und anfreunden. Und zusammenfassend können wir sagen, die NBA hat sich neu formiert. An einigen Stellen hat sich neue Star-Power gebündelt. Und wir wollen uns heute mal ansehen, welche Teams in der kommenden Saison die beste Big Three aufs Parkett stellen, also das beste Trio an Starspielern. Denn da, wo die Star Power sitzt, da sitzen häufig auch die guten Chancen auf den Titel. Und wir ziehen das Ganze hier in diesem Pod mit so einem kleinen Draft auf, wählen also die besten Trios nacheinander aus. Und Arne, du hast jetzt ganz überlegt, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz die Sache zusammenfassen, wie wir es hier angehen.
Ja, genau. Man hat es ja die letzten Jahre gesehen. Also ab den Heatles in Miami, LeBron, Wade und Bosch zusammen. Spätestens galt immer, wenn man 3 Stars zusammenkriegt, dann ist man das Team, das am schwersten zu schlagen ist. Natürlich war es jetzt die letzten Jahre teilweise mit den Warriors so, dass sie 4 Leute dabei hatten, die so extrem gut sind, dass man sie kaum schlagen kann. Und jetzt hat sich die Liga eben ein bisschen verändert. Also es ist jetzt schon viel die Rede davon, dass 2 Stars jetzt so das Maximum sind, das man wirklich findet. Obwohl ich das auch so ein bisschen anders sehe bei manchen Teams. Aber ich habe mich jetzt einfach gefragt, wenn 3 Spieler als Stars in den letzten Jahren so wichtig waren, dann wäre es ja mal interessant zu gucken, wer hat denn jetzt gerade zum aktuellen Zeitpunkt, wenn man sich den Kader anguckt und 3 Spieler rauspickt, die besten 3 an Bord. Welches Team hat da die Nase vorn? Natürlich kommt es dann auch noch auf andere Faktoren an, die Bank, wie alles zusammenpasst, ob der Kader genug Shooting hat, was für Schwächen da sind. Aber wir wollen uns heute einfach mal so die 10 besten Big Threes angucken. Natürlich ist da der Drop-Off dann auch relativ rapide bis Platz 10, aber wir haben einfach gedacht, wir gucken mal, welche Big Three wir zum aktuellen Zeitpunkt jetzt gerade nehmen würden und wollten daraus so einen kleinen Draft machen und das einfach mal so durchgehen. Und wenn ihr nichts dagegen habt, dann würde ich einfach direkt mit dem ersten Team starten.
Leg los.
First Pick.
Alles klar. Okay, ja, also ich habe mir für die ganze Liga alle drei von jedem Team drei Spieler rausgefunden, von denen ich der Meinung bin, sie sind die besten bei demjenigen Team. Und letztendlich habe ich mich für die Lakers entschieden mit LeBron, Anthony Davis und Danny Green. Und ich muss sagen, dass ich schon insgesamt die Offseason der Lakers vor allem am Anfang sehr, sehr skeptisch gesehen habe. Und auch die Coach-Besetzung mit Frank Vogel als kritisch gesehen habe, da ich finde, er hat sich jetzt in Orlando nicht unbedingt empfohlen. Aber diese drei Spieler zusammen, LeBron, Anthony Davis und Danny Green, das ist schon echt ein hartes Brett. Also gerade Danny Green als so krassen Roleplayer noch dazu zu kriegen, der letzte Saison so viel gezeigt hat, das ist schon wirklich eine gute Sache. Er ist, finde ich, einer der most underrated Player der Liga und er hatte letzte Saison 4.600 Possessions bei den Raptors, wenn er auf dem Feld war, plus 13 Differenz, Offense mit ihm 118,8 Punkte, Defense 105,3 und ich hatte es im letzten Podcast über die Eastern Conference ja auch schon angesprochen, dass es mit Kawhi und ohne Danny Green auf dem Feld sehr, sehr schlecht aussah für die Raptors. Also extrem schlecht. Das war in 1000 Possessions ungefähr so minus 7. Und Danny Green ist von daher jemand, der in der Defense die besten Leute kaltstellen kann, in der Offense den Platz weit macht, der auch normalerweise, wenn er jetzt nicht gerade eine kalte Phase erwischt, wie es teilweise in den Playoffs war, sehr, sehr gut trifft. Und dazu eben dieses Mismatch-Nightmare LeBron James und Anthony Davis. Und dann eben noch LeBron James mit dieser Offseason im Rücken, wo er einfach sich mal wirklich ausruhen und erholen kann. Also ich hatte ja schon häufiger angemerkt, es ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, dass LeBron vielleicht ein bisschen weniger Minuten spielt. Aber diese Kombination von diesen drei Spielern zusammen sehe ich doch schon als extrem gut. Von daher habe ich mich da für die Lakers entschieden.
Ja, interessanter Pick. Also vor allem die Personal Danny Green. Ich hätte sie so auch alle drei aufgestellt. Der eine oder andere mag natürlich auch bei den Lakers andere Namen diskutieren wollen. Ich sehe das mit Green aber ähnlich wie du. Interessant unter dem Aspekt, dass er ja bei den Spurs wirklich schon so ein bisschen aus der Rotation rausgeflogen wäre, übertrieben zu sagen, aber er hatte schon auf jeden Fall so einen Spot, der nicht mehr so ganz im Herzen der Mannschaft war und das hat sich in Toronto nochmal sehr geändert. Hat sicherlich auch mit dem Spielstil zu tun und wie sie ihn nochmal eingesetzt haben und jemand, den du halt wirklich sehr stark zu seinen Stärken hin einsetzen musst, weil er ja natürlich auch gravierende Schwächen in seinem Spiel hat. Das Passing, das Dribbling, der Zug zum Korb, das fehlt natürlich. Aber in der NBA, wie sie heutzutage spielt, ist er natürlich ein Spieler, den du optimal neben solche Spieler wie Davis und James setzen kannst. Deswegen habe ich vollsten Respekt dafür, dass du sie hier auf 1 setzt. Bei mir wären sie nicht der erste Pick gewesen. Aber ja, das ist noch was mir zu Green jetzt nochmal eingefallen ist. Und wenn du Davis und James natürlich allein schon als Namen nennst, dann ist das schon fast genug, um hier in der Diskussion um Nummer 1 hier mitzumachen und Danny Green hieft sie dann vielleicht auch drüber, ja. Olli, was meinst du zu dem Pick von Arne?
Guter Pick. Ich habe sie tatsächlich nicht auf 1 gesetzt, weil ich meine 1 schöner finde, sage ich einfach mal. Definitiv. Also Danny Green ist da das Zünglein an der Waage und LeBron James und Davis sind so brutal gut. Ihr habt da vor allen Dingen schon drüber geredet. Die Frage ist, was ist mit Verletzungen? Aber wenn wir das einfach erstmal außen vor lassen, muss man einfach davon ausgehen, dass die beiden einfach ein Top-Duo sind und mit Green einfach klasse ergänzt werden.
Olli, dann möchte ich jetzt mal wissen, wen du als zweites nimmst, was dann ja wahrscheinlich dein First Pick gewesen wäre oder auf jeden Fall.
Ja, wir machen einfach mal L.A. zur stärksten NBA-Stadt der Liga. Bei mir sind es die Clippers. Also ich picke auf Nummer 2 eindeutig die Clippers mit Kawhi, Paul George und dem besten sechsten Mann Lou Williams. Mhm. Ja, also ich finde, da muss man nicht lange drüber nachdenken. Also Kawhi und Paul George, zwei super gute Defensivspieler, zwei Elite-Offensivspieler und mit Williams, der eben nicht so ein starker Defensivspieler ist, wird das komplett aufgefangen, weil er einfach auch ein super guter Scorer ist. Letzte Saison in 26 Minuten 20 Punkte. Also man fragt sich ja schon, ob der nicht irgendwie als Starter auch in Frage käme. Weil er aber, wie gesagt, die Defensive von Kawhi und Paul George könnte das halt einfach auffangen. Und als, mit 5 Assists auch ein guter Spielmacher auf jeden Fall.
Ja, aber es hat sich einfach bewährt in der Vergangenheit, ne, dass Lou Williams von der Bank kommt und dann eben den Punch bringt, wenn manche von den Startern sitzen. Er spielt ja dann trotzdem so um die 30 Minuten.
Naja, genau. 26,6 Minuten hat er gespielt.
Ja, ja. Genau. Ja.
Ja, es ist natürlich ein Luxus, dass du halt immer einen Elite-Scorer auf dem Feld haben kannst. Es sind halt wirklich 3. Lou Williams ist natürlich in dieser Diskussion um die gute Defense, die die anderen beiden haben, nicht mit dabei. Aber sie wären tatsächlich auch so in dieser Formation mein erster Pick gewesen. Allein schon, weil Kawhi und George letzte Saison unglaublich waren. Und ich zumindest glaube, dass die Verletzung von Paul George jetzt ganz gut behoben werden und auskurieren können und er dann wirklich auf vergleichbarem Niveau wieder starten kann. Lou Williams spielt schon seit einigen Jahren eine übertrieben gute Rolle bei den Clippers. Das war wirklich nochmal ein absoluter Karriereboost für ihn und mit Blick auf seinen Vertrag, ich glaube im nächsten Jahr sind es dann so um die 8 Millionen, die er bekommt, da ist es natürlich auch ein absoluter Luxus, so einen extrem guten Spieler, offensiv sehr, sehr guten Spieler, für so wenig Geld spielen lassen zu können. Also ich bin da voll bei dir, Olli. Es wäre auch mein erster Pick gewesen. In diesem Sinne gratuliere ich dir zu diesem hervorragenden zweiten Pick.
Vielen Dank.
Ja, was ich nochmal fragen wollte, meint ihr nicht, dass man auch sagen könnte, dass Montrezl Harrell vielleicht der drittbeste Spieler bei den Clippers ist?
Ja, wäre möglich. Also ich hatte es bei einigen, vor allem bei den Teams, die jetzt dann noch kommen, bei den nächsten Picks, dass ich wirklich unsicher war, wen nimmst du jetzt als besten Spieler? Auch von daher, dass es ja einfach andere Positionen sind, andere Dinge auch verlangt werden. Und ich zum Beispiel, für mich wären jetzt Lou Williams und Montrezl Harrell zwei Spieler, die sehr, sehr schwer vergleichbar sind. Auch wenn sie beide im Prinzip eine ähnliche Funktion in so einem Team einnehmen, die darin besteht, von der Bank zu kommen und einen offensiven Push zu geben. Bei Harrell vielleicht noch ein bisschen mehr die Defensive, die dazukommt. Aber es ist schon eigentlich ja in erster Linie sein Scoring und Rebounding, was er noch mit reinbringt. Und er ist einer der besten Bigs von der Bank, die du momentan in der Liga holen kannst. Also von daher wäre die Diskussion auf jeden Fall gerechtfertigt, Harrell damit reinzunehmen.
Ja, für also ich kann es schon verstehen, ja. Lou Will war letzte Saison auch ziemlich effektiv. Sie hatten eine bessere Differenz mit Lou Williams auf dem Feld. Aber jetzt nächste Saison muss man natürlich mal sehen, weil das Skillset von Lou Williams vielleicht dann auch teilweise so ein bisschen weniger gefragt ist, da sie jetzt zwei Leute haben, die einfach diese Self-Creation besser leisten können. Ob da nicht jemand wie Harrell vielleicht auch ein bisschen wichtiger ist, der eben auch wahrscheinlich mit den beiden zusammen viel spielen wird. Aber na klar, ich meine, Lou Williams wird auch wahrscheinlich mit den beiden zusammen auf dem Feld stehen, also mit Paul George und Kawhi und wird natürlich auch dann ganz gut zu verkraften sein, da schwächere Verteidiger auf dem Feld zu haben, wenn man zwei so gute Wing-Verteidiger schon hat.
Ja.
Also Lou Williams kann sich auf jeden Fall ziemlich gut verstecken zwischen Patrick Beverley und Paul George und Kawhi. Das kann man schon so sagen. Ja, wollen wir dann mal weitergehen? Nils, die Clippers wären dein Pick gewesen, aber wer ist jetzt dein Pick für die drittbeste Big Three?
Ja, da kommt jetzt langsam wirklich der Bereich, wo ich mich auch schwer getan habe, abzuwiegen zwischen wirklich den besten Spieler, der dabei ist und dem Fit und allem drum und dran. Und ich habe mich jetzt entschieden für die Houston Rockets, einfach weil ich dort mit James Harden einen der besten Spieler aktuell sehe, mit Russell Westbrook, einem ehemaligen MVP, der ein bisschen nachgelassen hat, eine Effizienz nachgelassen hat, aber ich finde, du hast auch sehr schön dargelegt im letzten Pod, warum das in Houston doch mit Westbrook besser laufen könnte und man muss einfach sehen, was Russell Westbrook imstande ist zu leisten und wie sich das Ganze jetzt für ihn spielerisch auswirkt, muss ich eben noch zeigen, aber wenn er zum Korb will, dann kommt er zum Korb und vielleicht ist ja sogar sein Wurf von dieser Saison verbessert, was auch immer da im letzten Jahr los war. Mein dritter, und da muss ich intern immer noch überlegen, wen nehme ich denn eigentlich als dritten Spieler in dieser Franchise. Ich habe hin und her überlegt zwischen Eric Gordon und Clint Capella. Bei Clint Capella habe ich deswegen so ein bisschen gezweifelt, weil er doch in den Playoffs im vergangenen Jahr so ein bisschen gezeigt hat, dass er teilweise eben auch mal nicht spielbar ist. Ich würde ihn aber trotzdem aufgrund dessen, was er für sein Team mitbringt, als Rimrunner, als Verteidiger, als Scorer eben auch, wenn er mit Alley-Oops eingesetzt wird, wäre Harden, Westbrook, Capella für mich Pick 3 hier.
Ja, und was man ja zu den Playoffs sagen muss, ist, dass Clint Capella auf jeden Fall gegen die Warriors immer seine sehr großen Probleme hat, aber ansonsten ist es ja schon ganz gut gewesen, ne?
Ja, ja, ja.
Also es war jetzt in den anderen Runden nicht total unterirdisch.
Das ist wahr. Es ist vor allem gegen die Warriors aufgefallen. Es ist natürlich immer schwierig, wenn du sozusagen einen von deinen Starspielern, wenn man mal so nennen will, aufs Feld stellst und ausgerechnet dieser dann eigentlich nicht spielbar ist. Ist aber ein Phänomen, was ich natürlich mit verschiedensten Spielern auf der Big-Position in der heutigen NBA einfach immer wieder zeigt. Es ist einfach die Spielweise und die Luft wird manchmal eng für die Bigs.
Ja, aber eben vor allem, das hat man bei den meisten Centern gesehen, vor allem gegen die Warriors wurde es halt eng. Also gegen die meisten anderen Teams geht es noch.
Ja.
Und die Warriors in der Form gibt es eben in der nächsten Saison nicht mehr. Also klar, wenn Klay Thompson richtig gut wieder zurückkommt und zu den Playoffs wieder der Alte ist, dann sind die Warriors schon ähnlich. Mit Green jetzt auch noch, der die Max-Verlängerung unterschrieben hat. Die werden sicherlich heiß sein und werden versuchen, allen zu zeigen, wie Clay es jetzt auch schon gesagt hat, dass sie immer noch das beste Team sind und dass die Dynasty weitergeht. Aber ich denke schon, dass es Capella vielleicht da etwas einfacher haben könnte ohne Kevin Durant. Muss man mal sehen.
Mm-hmm.
Aber es ist auf jeden Fall ein Problem gewesen.
Man darf Gordons Playoffs aber auch nicht vergessen. Er hat natürlich sagenhafte Playoffs gespielt. Mit 40% von der Dreierlinie, 45% aus dem Feld, 17,8 Punkten. Also die Playoffs waren natürlich hervorragend.
Ja, du hast recht, Olli. Also ich muss auch sagen, wenn man jetzt die letzten Playoffs nochmal sich so vor Augen führt bei den Rockets, da war Gordon wirklich phasenweise auch mal der beste Spieler auf dem Feld für die Rockets. Also in der Serie gegen die Warriors war es teilweise wirklich so, dass Gordon mal so eine Halbzeit der beste Spieler war. Also das war schon stark von ihm. Auch mit dem Drive zum Korb war das teilweise ganz gut. Und auch defensiv, finde ich, hat er sich da auf jeden Fall ziemlich viel Mühe gegeben. Ja, hat mich auch schon überrascht. Also ich würde auch sagen, Gordon kann man da auch mit reinnehmen. Schon mal ganz cool natürlich für die Rockets, dass sie dann da auch zwei Spieler haben, die da auf einem ähnlichen Niveau sich dann eben auch bewegen mit Capella und Eric Gordon. Ja, wie gesagt, also ich habe für die Rockets auch jetzt ja 58 Siege getippt. Das ist natürlich aufgrund dessen, was wir jetzt gerade sehen, diese Power-Rankings, die wir gemacht haben, das ist ja eine Momentaufnahme. Wir haben ja auch schon angemerkt, dass sich da noch so super viel ändern kann. Und man muss auch noch sagen, bei diesen Big Threes, die wir jetzt gerade hier aufschreiben, haben wir vorher als Maßgabe auch rausgegeben, dass es um die nächste Saison geht. Also deswegen sind jetzt die Brooklyn Nets auch noch nicht dabei, weil wir Kevin Durant für die nächste Saison überhaupt gar nicht als Spieler hier auf dem Zettel haben. Das bedeutet, nur Leute, die in der nächsten Saison bei dem Team auch tatsächlich verfügbar sind. Und es geht nur um eine Saison, um die nächste. Ja, dann machen wir den nächsten Pick. Dann bin ich wieder dran, ne? Alles klar, dann muss ich einmal gucken, wen ich hier noch habe. Dann nehme ich die Golden State Warriors. Ja, also ich nehme sie mit Curry, Thompson und Green. Und klar, Thompson ist die halbe Saison raus, aber ich muss sagen, was jetzt sie in den letzten Playoffs gezeigt haben, klar ist dann die Verletzung. Man muss einfach sehen, wie Thompson zurückkommt. Das ist ein großer Faktor. Aber wenn ich mir ein Team aussuchen könnte, auf das ich mein Geld setze, wenn die Playoffs losgehen, dann würde ich trotzdem einfach dieser Formation nochmal hier auf dem vierten Platz den Benefit of the Doubt geben und sagen, dass Thompson wirklich hammerstark zurückkommt. Und dann ist diese Kombination halt immer noch super gefährlich. Jetzt Green sicherlich total motiviert, auch nach den sehr guten Playoffs im letzten Jahr und nach den verlorenen Finals ist zu hoffen, dass er nicht erst gegen Ende der Regular Season dann ja wieder in Form kommt. Er hat dann ja nochmal ordentlich abgespeckt. Also ich hoffe, dass er einfach mal komplett motiviert in die Saison geht. Dann muss D'Angelo Russell natürlich einigermaßen funktionieren und da helfen, dass die Warriors auch einen einigermaßen guten Rekord bekommen. Aber für mich Curry, Thompson und Green einfach immer noch da eine Kombination, die so gut zusammenpasst, die so stark ist und ja, da gebe ich ihnen einfach den Vorzug vor anderen Teams, weil sie in den letzten Jahren so gut waren und weil sie jetzt auch in den vergangenen Playoffs ohne Durant noch so gut gespielt haben. Die Portland Trail Blazers 4-0 geschlagen, die Rockets ohne Durant dann noch abgefertigt. Also das war schon super stark und deswegen die Warriors für mich hier auf 4 noch.
Okay. Also bist du da auch zuversichtlich, dass Thompson wiederkommt, relativ gut gleich startet? Er selbst hat ja auch gesagt, fast schon einmal so ein Standardsatz von NBA-Spielern, ich komme noch athletischer zurück. Und also du glaubst, er kommt mit 100% gleich zur Sache in der Saison, wenn er kommt?
Ja, ich denke nicht, dass er athletischer zurückkommt, aber Klay Thompson, der lebt ja sowieso von seinem Wurf. Natürlich sind die Beine beim Wurf immer so eine sehr große Komponente. Aber ja, ich meine, jetzt ist es noch so lange hin, bis die Playoffs losgehen. Ich denke schon, dass er es packt, wieder auf dem Level zu sein, in dem man in den Playoffs gut spielen kann. Ja. Olli, willst du noch einen Satz zu den Warriors auf 4 sagen? Siehst du es anders? Hast du da Bedenken oder willst du den nächsten Pick machen?
Nee, also ich sehe das ganz ähnlich. Ich habe die tatsächlich weiter hinten gepickt, weil ich Klay Thompson erstmal rausgenommen habe und mit D'Angelo Russell ist das einfach noch ein großes Fragezeichen. Weiß man einfach noch nicht, wie das zusammen funktionieren soll. Deswegen habe ich sie deutlich weiter hinten. Es gibt wohl irgendwie auch schon Aufnahmen von Klay Thompson, wie er relativ schmerzfrei umherläuft. Und die Leute gehen schon davon aus, dass er beim Saisonstart dabei ist. Das ist natürlich Quatsch, aber wer weiß, vielleicht ist er...
Der hätte ja auch in den Finals schon wenn es nach ihm gegangen wäre, weitergespielt.
Ja, ganz genau. Das ist echt ein harter Knochen. Also wirklich abgefahren. Nee, ich würde dann sonst einfach mal auf 5 picken. 5 sind wir, oder?
Ja, genau.
6?
5.
Ja.
Ja, auf 5 picke ich die Philadelphia 76ers mit Embiid, Simmons und Harris. Auf dem Papier würde ich einfach mal sagen, ist das einfach eine Mörder-Top 3. Embiid ist ein dominanter Big Man. Simmons, jetzt wo Butler weg ist, kann den Ball nach seinem Belieben als Playmaker verteilen. Also der Platz wird ihm nicht mehr streitig gemacht. Er ist jetzt der Point Guard in dem Team. Und Harris, ja, ist einfach der Shooter. Ich mag die 3. Ein großes Fragezeichen ist natürlich Embiid. Wie gesund ist er? Wie läuft das mit dem
Load-Management?
Sehr, sehr schön, dankeschön. Das ist natürlich ein großes Fragezeichen. Und ob Simmons irgendwann mal in der Lage sein wird, einen echten Jumpshot zu generieren. Aber die 3 haben sich ja nun auch schon etabliert. Und wenn Kawhi nicht dieses Wahnsinns Field Goal im Halbfinale geworfen hätte, hätten wir die 76ers vielleicht in den Finals schon gesehen. Ich glaube, dass die durchaus Sinn ergeben, die 3.
Ja, geben sicherlich auch zusammen auch einfach ein komplettes Paket, ja. Also defensiv, offensiv sieht es gut aus. Und wie gesagt, mit Simmons, der Wurf wird immer ein Fragezeichen sein. Das wird uns auch noch einige Jahre begleiten. Ich hoffe, dass da ein Weg zur Besserung auf jeden Fall ist, aber man darf natürlich seine Qualitäten nicht außer Acht lassen und die sind natürlich an vielen Enden des Platzes definitiv vorhanden.
Ja, Simmons ist natürlich ein total krasses Talent, aber man hat einfach in den letzten Playoffs gesehen, dass er bestimmte Sachen einfach in den Playoffs nicht mehr machen kann, die in der Regular Season noch funktionieren. Die Teams verteidigen ihn eben einfach entsprechend, gehen unter den Screens durch, lassen genug Abstand zu ihm. Dann kommt er auch nicht mehr so gut zum Korb gegen die guten Defenses. Und da kann man ihn doch schon recht gut ausschalten. Und in den letzten Playoffs war es dann eben ja Jimmy Butler, der da eingeschritten ist und das dann übernommen hat. Bei den Philadelphia 76ers finde ich sehr interessant, dass sie 5 sehr gute Spieler haben. Also ich hatte da sogar Horford auch noch mit bei den Big 3 drin gesehen. Also für mich wäre jetzt Embiid, Horford und Simmons die Big 3 gewesen und Harris hätte ich da sogar rausgehabt, weil ich Horford dann noch als etwas wichtiger erachtet hätte vielleicht sogar. Gerade weil diese Center-Rotation mit Embiid in den letzten Playoffs sie so gekillt hat. Da hat Embiid ja super viel gespielt, aber wenn er nicht drauf war, selbst wenn er kein gutes Spiel gemacht hat, wenn er nicht drauf war, wurden die 76ers so heftig auseinandergenommen, dass ich schon da sagen würde, Horford mit seiner Erfahrung, mit dem Passing und gerade weil die Creation auch fehlt, ist da super wichtig. Aber da kann man schon mal sehen, die haben mit Embiid, Horford, Simmons, Harris und Richardson eben 5 wirklich richtig gute Spieler. Und ich würde auch sagen, wenn man sich alle Starting Fives anguckt, dann könnte das schon so vom Talent her die ausgeglichenste sein. Vielleicht nicht die allerbeste, aber so die ausgeglichenste, wo man wirklich 5 richtig gute Spieler auf dem Feld hat. Und die sind alle lang, defensiv wahrscheinlich die beste Starting Five der Liga. Und das wird schon ziemlich heftig. Von daher auch ein krasses Team. Aber ja, also kann ich gut nachvollziehen, den Pick, gerade mit Embiid, der ja hoffentlich von der Load her etwas gemanagt wird und dann in den Playoffs ein bisschen fitter ist. Der hat ja da jedes zweite Spiel irgendwas gehabt, Magenprobleme und vor den Playoffs noch mit dem Knie und alles Mögliche. Ja, wollen wir mit dem nächsten Team weitergehen? Ja, Nils dran.
Okay, dann bin ich dran. Das müsste der 6. Pick sein. Dann entscheide ich mich für die Milwaukee Bucks mit Giannis Antetokounmpo als Koryphäe hier in dieser Dreiergruppe. Middleton als zweiten Star, der als zweiter Star natürlich auch eine super Rolle spielt. Und dann einfach, weil es so schön passt, Brook Lopez dazu. Hat sicherlich einfach eine auf vielen Ebenen beeindruckende Saison gespielt. Ja, diese Dreier-Kombo ist halt einfach da für mich jetzt da anzusiedeln. Es gibt ein paar, die da jetzt, wenn ich so auf die Blazers vielleicht gucke oder die Nuggets, die da auch Konkurrenz machen könnten. Aber allein schon das Top-End-Talent von Antetokounmpo ist schon mal ein Ausrufezeichen für sich. Könnte also eigentlich fast noch ein bisschen höher auch angesiedelt werden hier im Draft. Und mit Middleton und Lopez passt es einfach sehr, sehr gut. Und das wird auch dafür sorgen, dass die Bucks hier weit kommen in der Eastern Conference. Und der restliche Kader sieht ja auch ganz gut aus. Von daher könnte es ja sogar für die Finals reichen.
Ich hätte sie tatsächlich sogar noch vor den Rockets gerankt. Also ich bin der Meinung, dass die drei einfach schon etabliert sind. Wir gesehen haben, was sie auf dem Kasten haben. Und gerade also Giannis wird nicht schlechter, ganz im Gegenteil. Ich gehe davon aus, dass der nächste Saison nochmal eine Schippe drauflegen wird. Und bei Houston sehe ich einfach noch zu viele Fragezeichen. Also muss einfach gucken, ob es funktioniert, ob Westbrook das kann. Dass man ihm den Ball aus der Hand nimmt und mal gucken, was er dann macht. Und deswegen hätte ich Milwaukee tatsächlich noch vor Houston gesehen.
Ja, Olli, ich muss dir dazu stimmen. Ich sehe auch die Milwaukee Bucks knapp vor den Houston Rockets, weil ich auch die Kombination von Antetokounmpo, Middleton und Lopez in der letzten Saison sehr gelungen fand. Das Shooting von Lopez an der Seite von Antetokounmpo und da auch die Frage, wie es bei den Rockets tatsächlich passt. Also in der Regular Season sehe ich beide als Juggernaut da in der Regular Season, so mit 58 Siegen für die Rockets, hatte ich ja gesagt, wenn alles so bleibt. Für die Bucks habe ich da auch 58, glaube ich, gehabt. Also in der Regular Season ähnlich, aber für die Playoffs sehe ich schon größere Fragezeichen, ob das bei den Rockets dann wirklich so gut klappt. Harden hat jetzt ja schon gezeigt, dass es immer schwierig wird, das Team wirklich Richtung Championship zu tragen. Und Russell Westbrook vertraue ich da auch einfach nicht so. Also da würde ich eher die Milwaukee Bucks Big Three nehmen. Und ich habe auch Lopez drin. Und da wäre nochmal die Frage, hat denn einer von euch auch überlegt, anstatt Lopez Bledsoe mit reinzunehmen? Oder war das klar mit Brook Lopez?
Ich habe da nicht überlegt. Ich halte auch nicht so viel von Bledsoe. Ich finde ihn in Ordnung. Ich finde, er ist ein guter Spieler, aber hat halt auch seine Limitierung. Und insgesamt gesehen, was der Einfluss aufs Spiel ist, ist Brook Lopez halt wirklich viel, viel wichtiger für so ein Team wie die Bucks. Gerade eben auch durch den Stretch, durch das Pick-and-Pop. Und dass er immer als Anspielstation da ist, ist er halt wirklich so radikal, auch einfach wirft als Big. Das ist schon was Besonderes. Und Bledsoe ist meines Erachtens auch ein Spieler, der auswechselbar wäre. Also,
ja, und der auch in den Playoffs jetzt die letzten beiden Jahre nicht überzeugt hat. Und man muss auch einfach bei Lopez sagen, er war maßgeblich in der vergangenen Saison daran beteiligt, dass die Milwaukee Bucks so gut gespielt haben. In 4.990 Possessions auf dem Feld waren die Bucks mit ihm plus 11,7. Ich nutze für diese Zahlen übrigens immer Cleaning the Glass. Da kann man die Lineups filtern. Da kann man auch einfach gucken, zum Beispiel, wie haben die Bucks gespielt, wenn Lopez und Antetokounmpo gleichzeitig auf dem Feld waren oder wenn Lopez auf dem Feld war und Antetokounmpo nicht. Sowas kann man da alles eingeben. Und einfach nur Brook Lopez auf dem Feld, plus 11,7, 116,4 Punkte selber gemacht, der Gegner 104,6, also das ist schon super stark. Das ist schon 96. Percentile hier und von daher für mich auch die 3 und die sehe ich auch sehr, sehr weit vorne. Dann bin ich mit dem nächsten Pick dran, ne? Dann nehme ich Dann nehme ich auf Nummer 7, ja, das ist schwierig. Da habe ich zwei Teams, die ich so auf einem ähnlichen Level sehe. Denver und Utah. Und ich nehme die Utah Jazz mit Conley, Gobert und Donovan Mitchell. Und ich finde einfach, dass das sehr gut passt. Mike Conley war genau das, was der Doktor verschrieben hat für die Utah Jazz. Ein Playmaker, der werfen kann. Jemand, der da einfach ein deutliches Upgrade ist zu Ricky Rubio. Und ich habe auch in der letzten Saison schon bei Donovan Mitchell gesehen, dass er also meiner Meinung nach deutliche Schritte nach vorne gemacht hat. Hat in der zweiten Saisonhälfte, also ab Januar, wirklich über 40% Dreier geworfen. Hatte Monate dabei, wo er drei Dreier mit 45% getroffen hat. Insgesamt sieht die Saison sehr ähnlich aus seiner Rookie-Season. Von der Efficiency her und so weiter. Aber wenn man sich jetzt anguckt, wie er sich entwickelt hat, und ich finde, bei einem jungen Spieler kann man dann auch ruhig schon mal auf die letzten drei Monate der Saison gucken, nachdem die ersten zwei Monate der Saison sehr, sehr schwach waren, aber dann wirklich eine sehr konstante und sehr gute Leistung. Und auch die Athletik von Mitchell finde ich ziemlich beeindruckend und auch ziemlich gut angewendet im Spiel. Also gerade so in der Defense gefällt mir das sehr gut. Und dann eben Conley und Mitchell, die beide sehr gut werfen, gute Verteidiger sind mit Gobert zusammen. Also da sind auch wirklich drei Spieler für mich hier, die hinten und vorne stark sind. Denn Gobert hat in der letzten Saison auch die meisten Dunks der Liga gemacht und ist einfach als Lob-Threat da auch was wert. Man hat jetzt in der Offseason gesehen, dass er den Dreier gerade trainiert, aber das macht ja jeder Spieler. Und da man sowieso nur Offseason-Videos sieht, wo jeder Wurf sitzt, ist das natürlich auch nichts Besonderes. Aber die drei sehe ich schon als sehr, sehr stark. Und von daher für mich hier der nächste Pick.
Ja, verständlich. Also ich habe Denver da den Vorzug gegeben. Aber also ich finde es schon interessant, dass wir eigentlich immer sozusagen uns die gleichen Fragen stellen, eben mit Houston und Milwaukee. Da hatte ich eben auch überlegt, da habe ich Houston den Vortritt gegeben. Jetzt hier die Überlegung mit Utah und Denver. Ich würde da die Big Three von Denver gleich noch ein bisschen weit vorne sehen, aber das ist eine super scharfe Diskussion. Gobert ist einfach ein defensives Tier und wie du auch schon sagst, seine Efficiency einfach am Korb ist der Wahnsinn. Ich halte sehr, sehr viel von Mike Conley und finde es ein absolutes Upgrade, dass sie ihn jetzt nochmal bekommen haben im Vergleich zu Ricky Rubio, den ich spielerisch eigentlich auch mal mir gerne angesehen habe, aber man muss einfach sagen, Conley ist tatsächlich der komplettere Spieler und das wird auch wirklich eine sehr spannende Saison für die Utah Jazz und da ist noch oben, glaube ich, auch noch einiges möglich und ja, guter Pick.
Wen hast du denn in der Big Three von Denver überhaupt drin?
Da ist die dritte Person natürlich gar nicht so leicht, ne? Aber mit Blick auch einfach auf die letzten Playoffs habe ich Jokic, Murray und Millsap.
Ja, okay, die hätte ich jetzt auch gehabt. Ja. Aber wer war knapp für dich? War jetzt Millsap knapp oder was?
Ja, genau. Also Jokic und Murray war für mich schon gesetzt und beim dritten habe ich schon überlegt. Aber allein mit Blick auf die Playoffs und was Millsap einfach durch die Erfahrung und durch seinen einfach noch, also wenn jemand die entscheidenden Punkte nochmal gemacht hat, du hast ja auch schon mit Jonathan darüber gesprochen, dass es teilweise eben schwierig war, mit Jokic in der entscheidenden Phase ihm dann den Ball zu geben. Aber da kamen eben viele Akzente auch über Millsap und viele wichtige Dinger noch, auch in dieser 7-Spiele-Serie mit San Antonio und auch gegen Portland. Ja, genau, da ist Millsap, gehört da für mich noch nicht zum alten Eisen, auch wenn er langsam doch die Prime dann deutlich überschritten hat von seinem Alter her.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Also für mich ist Millsap wirklich einer der Spieler. Ich habe jetzt in letzter Zeit sehr viel so nochmal Stats gewälzt und habe mir den Impact von verschiedenen Spielern angeguckt. Und Millsap ist, glaube ich, einer der am meisten unterschätzten Spieler der Liga. Also gerade wenn man sieht, dass die Denver Nuggets in der vergangenen Saison Zweiter geworden sind und was er für einen krassen Impact auf das Spiel der Denver Nuggets hat. Gerade defensiv, also die meisten defensiven Lineups mit ihm sind saustark. Das Team hat mit ihm ein 106er Defensiv-Rating und ohne ihn sind sie knapp bei 111,7. Also er macht da schon wirklich einen krassen Unterschied und sie sind in 3800 Possessions mit ihm bei plus 9 und da sind einfach super viele Kombinationen auch mit den schwächeren Verteidigern, so Murray und den ganzen kleineren Spielern, die dann teilweise auch auf Small Forward spielen müssen, wie Barton und so, die dann eben defensiv trotzdem funktionieren und auch Jokic und Millsap funktioniert defensiv super gut. Also ich glaube, Paul Millsap ist einer der am meisten unterschätzten Spieler der gesamten Liga und ich sehe ihn da ganz klar in der Big Three oder Top Three bei Denver drin. Und ich kann es auch verstehen, wenn jemand die Denver Nuggets vorzieht, den Utah Jazz, denn die Denver Nuggets haben in der letzten Saison schon gezeigt, dass das ganz gut funktioniert und sie immerhin in den Playoffs schon mal Erfolg haben können mit diesem jungen Kern. Und das ist auch so eine interessante Sache noch. Da kommen wir vielleicht nachher noch mal kurz drauf zu sprechen, aber vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, ob wir es heute noch schaffen, aber es gab gerade einen Podcast bei The Ringer. Die besten jungen Kerne, also alle Spieler im Kader unter 25 Jahren. Und da sind die Denver Nuggets auf 1 gelandet. Ich hatte vorher auch da schon eine Recherche in die Richtung gemacht, weil ich mir sowas überlegt hatte und hatte sie auch schon auf 1 gesehen. Und jetzt ist es natürlich so, ein Team, bei dem so viele junge Spieler im Roster sind, die aber schon so viel bringen, das ist natürlich schon eine sehr, sehr coole Sache. Also Jokic ist 24, Murray 22, Harris 25, Jeremy Grant auch erst 25, Malik Beasley 22, von dem ich super viel halte. Monte Morris 24 und dann haben sie noch Vanderbilt, Porter und Bol Bol, die alle um die 20 sind. Also das ist schon wirklich eine sehr interessante Truppe, sehr jung, die zusammen wachsen können, also sehr starkes Team. Da bin ich schon fasziniert, was die nächste Saison angeht.
Ja, jetzt habe ich eigentlich so ein bisschen vorgegriffen. Eigentlich wäre ja der 8. Pick bei Olli. Ich weiß nicht, ob du dich da jetzt noch anders entschieden hättest als für den Denver Nuggets?
Nee, tatsächlich ist mein 8. Pick Denver. Und ich habe die tatsächlich jetzt, hätte sie auch, wenn ich jetzt die Top 10 alleine hätte picken müssen, habe ich sie hinter Utah gepickt. Mhm. Aus dem Grunde, weil ich der Meinung bin, dass Conley der beständigere Point Guard ist als Murray. Ja, also ich habe Utah vor Denver gepickt, eben aus dem Grunde, weil ich der Meinung bin, dass Conley, auch wenn er deutlich älter ist als Murray, der deutlich beständigere Point Guard ist und Murray da einfach zeigen muss, dass er mal eine ganze Saison auf dem hohen Niveau spielen kann, dass er definitiv leisten kann. Aber er hat eben noch gar keine ganze Saison wirklich auf hohem Niveau gezeigt.
Ja, das kann ich gut verstehen, das Argument. War ja auch gerade so, dass ich die Utah Jazz davor gehabt habe, vor Denver. Und genau, das ist eben das Ding, wenn man sich diese drei Spieler anguckt. Jokic ist offensiv gut, hat eine gute defensive Saison gespielt, aber ist jetzt nicht unbedingt seine allergrößte Stärke. Millsap defensiv super stark, offensiv nicht so gut. Murray offensiv gut, defensiv nicht gut. Und bei Conley, Gobert und Mitchell muss man einfach schon sagen, dass die alle drei auf beiden Seiten des Feldes recht stark sind. Also Gobert hat natürlich seine Limitationen, aber auch er kann positiv eingesetzt werden. Also für mich Gobert ein besserer Offensivspieler als Millsap. Und von daher ist das schon bei Utah recht stark, finde ich, als Big
Three. Ich hätte Utah tatsächlich sogar noch vor Houston gerankt, aber ich weiß, da mache ich mir keine Freunde, aber ich bin ja nur kein großer Westbrook und Harden-Fan, aber eben genau aus dem Grunde, was du gerade gesagt hast, der defensive Faktor war da bei mir ausschlaggebend, weil Mitchell, Gobert und Conley defensiv einfach deutlich stärker sind als Harden, Westbrook und Gordon.
Ja, bei mir ist das tatsächlich auch so. Ich habe auch Utah noch vor Houston.
Auf gar keinen Fall.
Ja, gar keinen Fall.
Da gehe ich auf gar keinen Fall mit. Nee, da muss man einfach Top-End-Talent schon sehen und so ein Format wie Harden findest du halt in der Dreier-Konstellation bei Utah eben nicht. Und da gewichte ich eben Offense eben auch noch ein bisschen stärker als Defense. Ich glaube einfach, dass du dir die Defense eben auch noch über deine Ergänzungsspieler ganz gut holen kannst. Das ist aber bei der Big Three eben wichtig ist, dass du halt diesen Punch in der Offensive eben auch liefern kannst. Und das ist mit Westbrook und Harden sowas von gegeben. Aber ich kann das schon verstehen, dass das Two-Way-Spiel von diesen drei Spielern, von Conley, Gobert und Mitchell, da auf jeden Fall doll mit reinspielt. Wenn es jetzt speziell um Denver und Utah geht, dann wäre ich da auch auf Denver von der Seite, dass das nächste Jahr eben auch noch mal ein weiteres Kalenderjahr ist und es bei Spielern wie Jokic und Murray jetzt nochmal bergauf geht und ich mir bei Murray jetzt einen deutlichen Sprung auch nochmal erwarte, auch weil jetzt viel Playoff-Erfahrung gesammelt wurde. Und da muss man auch sagen, dass das bei Conley jetzt dann doch langsam auch der Zahn der Zeit ein bisschen nagt. Von Gobert wissen wir, was wir erwarten können. Das wird es im nächsten Jahr auch geben. Und von Mitchell hatte ich jetzt zumindest das Gefühl, dass sich die Entwicklung jetzt so ein bisschen pendelt, dass wir jetzt langsam wissen, wen wir bei Donovan Mitchell so erwarten können. Ich mag mich täuschen und er legt eine absolute Superstar-Saison hin nächstes Jahr. Aber von daher war jetzt die Entwicklung bei mir eher in Richtung Denver.
Ja, die Effizienz von Mitchell ist noch nicht ganz auf dem Level, dass man für einen Superstar haben will, gerade weil er auch jetzt zum Beispiel mehr Hilfe hat als zum Beispiel in der letzten Saison Beal und Booker, die beide effizienter waren als Donovan Mitchell insgesamt über die Saison gesehen. Ja, aber wie gesagt, über die zweite Saisonhälfte sehe ich da schon bei ihm ganz, ganz starke Fortschritte. Und klar, kann sein, dass es dann eben auf dem Level bleibt, dass das der Donovan Mitchell ist, den wir für die nächsten Jahre sehen. Aber er ist 22 und also das, was er bisher gemacht hat, mit 22 schon gemacht zu haben, in einem Winning-Team auch noch, das ist schon sehr viel wert. Und klar, man kann jetzt Devin Booker zum Beispiel nicht wirklich vorwerfen, dass die mit dem Team nicht gewinnen. Also ich habe bei Twitter noch gelesen, ah, Devin Booker, der hat ja noch gar nichts gewonnen. Wenn er so ein guter Spieler ist, wieso gewinnen die denn nur, wie viele waren es, 17 Spiele letzte Saison oder so? Aber wenn man den Roster rundherum sieht, dann ist das einfach schon wirklich was, wo man sagen kann, also da kannst du jeden Spieler reinstecken. Also viel mehr würden sie nicht gewinnen. Selbst wenn du LeBron bei den reingesteckt hast, bei den Suns letzte Saison, dann wäre das nicht viel besser geworden. Also das ist wirklich einfach ein mieser Roster. Dann wären es vielleicht 25 Siege geworden. Aber Richtung Playoffs hätte kein einziger Spieler die alleine hieven können. Das glaube ich ganz fest.
Ja, man muss natürlich auch das Tanken immer im Hinterkopf behalten. Also man darf natürlich jetzt einem Spieler nicht vorwerfen, dass sein Team nie, dann auch an einem gewissen Punkt in der Saison nicht gewinnen will. Das ist auch etwas, was mir immer wieder jetzt im Kopf war, als ihr die Power-Rankings noch gemacht habt. Dass auch natürlich das total schwer abzuschätzen ist, welche Teams kommen jetzt sozusagen fast in die Playoffs und welche rutschen halt total in den Keller ab, weil da natürlich dann eben diese ganze Intention auch mit dabei ist. Ne? Also da sollte man auch nicht das Verlieren dann zu hoch gewichten, gerade wenn es dann eben um Einzelleistung von Spielern geht. Also Devin Booker, muss ich schon sagen, ist ein fantastischer Spieler, offensiv. Defensiv geht dann natürlich noch einiges mehr. Aber die Phoenix Suns haben natürlich alles andere als versucht, wirklich jetzt auch zu gewinnen. Zumindest über weite Strecken in der Saison.
Ja, also es ist natürlich schon problematisch bei einem Spieler wie Devin Booker, dass die Phoenix Suns schon eine miese Defense haben, aber mit ihm halt noch schlechter sind, wenn er auf dem Feld ist. Das würde man sich natürlich erhoffen, dass ein richtiger Superstar da vielleicht einfach auch noch einen leicht positiven Effekt zumindest hat. Das war bei Bradley Beal übrigens in der letzten Saison auch so. Aber Bradley Beal hatte zum Beispiel auch in den Jahren, als die Wizards besser waren, da waren sie mit Beal auf dem Feld immer besser in der Defense. Also das muss man dann eben auch schon noch mit dazu sagen. Und bei Booker eben auch die letzten zwei Jahre, also er hat ja immer so relativ viele kleine Verletzungen, aber letzte Saison hat er wieder nur 64 gemacht, was eben auch teilweise dann eben daran liegt, dass er dann auch schon vor Saisonende dann eben seine Saison für beendet erklärt wird, also Shutdown, damit die dann eben noch mehr Spiele verlieren und er sich nicht verletzt. Das kommt eben alles noch mit dazu. Okay, jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Wer macht den nächsten Pick? Ich glaube, ich bin dran, ne?
Ich glaube, ich bin dran. Das ist der 9. Das ist noch mein Pick und du würdest dann mit dem 10. abschließen, Arne. Wer ist der Einzige, der 4 Picks macht? Und wenn ich jetzt auf den 9. dran bin, dann entscheide ich mich für die Portland Trail Blazers. Da haben wir Damian Lillard und CJ McCollum relativ klar, also beide in den Playoffs überragend, wirklich auch Wahnsinn, was da von McCollum geliefert wurde. Lillard mit diesem abgefahrenen Dreier, der Oklahoma City im Prinzip basketballerisch beendet hat, zumindest in der Konstellation, wie sie jetzt vorlag. Und als dritten Spieler habe ich mich für Jusuf Nurkic entschieden. Schade, dass er verletzungsbedingt ausgeschieden ist. Interessant, dass Enes Kanter so eine gute Rolle gespielt hat in den Playoffs. Aber trotzdem war Nurkic für mich ein Schlüssel für die erfolgreiche Regular Season und generell auch den erfolgreichen Saisonverlauf in Portland. Offensiv haben sie ihn extrem gut eingebunden. Er ist ein sehr, sehr schlauer Spieler und hat defensiv eben auch seine Qualitäten. Er ist natürlich nicht der Schnellste auf den Füßen, aber durchaus dieser Panzer, der in Portland dann noch das eine oder andere Spiel nochmal gewinnen konnte. Rebounds, Punkte, you name it. Also Lillard, McCollum, Nurkic wäre für mich Pick Nummer 9.
Ja, ich finde es ganz interessant, dass du da Nurkic genommen hast. Ich glaube, die Verletzung war im März. Bei so einer Beinverletzung kann man ja schon davon ausgehen, dass er ein Jahr ausfällt. Also das wird...
Tatsächlich so lange, das ist mir nicht bewusst. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass er nach einigen Monaten wieder dabei ist.
Ja, also Paul George hat eine ganze Saison verpasst und auch die anderen Beispiele, die es so gibt, wo Leute so einen Beinbruch hatten, waren eher so ein Jahr raus. Also ich hatte jetzt schon eher damit gerechnet, dass Nurkic den Großteil der nächsten Saison nicht spielt.
Ah, okay. Dann bin ich da, habe ich mich nicht genug informiert an dieser Stelle.
Also bei Paul George ist es im Sommer passiert und er hat dann in der folgenden Saison, also es war ja bei Team USA, bei so einem Scrimmage-Game, Blau gegen Weiß, bei so einem Chase-Down-Block, wo er dann eben in diese Basket-Stention reingeflogen ist. Und er hat danach in der Saison die letzten 6 Spiele, glaube ich, noch mitgespielt, ein paar Minuten von der Bank gekriegt, einfach um mal wieder so ein bisschen dabei zu sein. Und dann muss man natürlich bei Nurkic auch noch sagen, dass er sehr viel schwerer ist, dass da sehr viel mehr Druck auch auf seine Knochen kommt. Also ja, ich habe ihn eher rausgesehen für die nächste Saison. Und ich habe dann, also da musste ich dann schon wirklich hart überlegen, wen ich reinpacke. Also ich habe auch Portland auf 9, also gleicher Spot, auch weil Lillard und McCollum so stark gespielt haben. Die haben beide Effizienzprobleme in den Playoffs gehabt, aber haben auch beide ihre sehr starken Phasen gehabt. Lillard mit dem Game-Winner gegen OKC, der in die Geschichte eingeht als einer der besten aller Zeiten. McCollum mit einer super starken Serie gegen Denver, wo er auch im Spiel 7 die Denver Nuggets so ziemlich alleine auseinandergebaut hat. Da waren die schon 17 Punkte hinten im zweiten Viertel und McCollum dreht einfach durch, macht 37 Punkte und am Ende machen sie wirklich ein Set, wo alle einfach auf die Baseline runtergehen und er nimmt Craig, den besten Verteidiger, nachdem er vorher meistens Gary Harris völlig zerstört hat, und nimmt ihn im One-on-One und schießt das Ding rein. Das war so 12 Sekunden vor Schluss und dann eben der Korb, dass sie 4 Punkte vorne sind, meine ich. Also schon so eigentlich Game-Winner-mäßig. Und das war schon sehr stark. Aber ich habe da jetzt als dritten Spieler halt erstmal Whiteside reingeschrieben, einfach weil ich glaube, dass sie jemanden brauchen bei ihrem System, der da in der Mitte spielt. Und da geht das Niveau dann doch schon sehr runter und der Rest des Kaders gefällt mir halt auch nicht so gut. Und was man eben auch sagen muss, die Portland Trailblazers waren eben auch sehr gut mit Nurkic, weil er eben dieses Passing-Game hat, weil er den Ball bekommt und ihn verteilt und einfach ein sehr guter Screener ist. Und das alles ist Whiteside eben nicht unbedingt, also Passing gar nicht. Da wird sich ja teilweise schon drüber lustig gemacht, wie wenig gute Pässe er spielt und wie wenig Assists er gibt. Von daher sehe ich da Portland doch. Also mit Nurkic sind sie schon stark, aber mit Whiteside eher nicht so. Trotzdem, auch mit Whiteside wären sie für mich jetzt hier auf Platz 9 gekommen. Ja. Noch jemand was zu Portland zu sagen?
Ich habe gerade noch mal einen kleinen Nachtrag. Out until February, Nurkic. Also den letzten Rest der Saison könnte er zurückkommen. Aber es ist natürlich auch die Frage, wie, ne? Ja.
Ja, sehr gut. Danke, Nils. Ja, auf 10 habe ich die Boston Celtics. Walker, Tatum und Brown. Das gefällt mir einfach gut, weil ich schon das Gefühl habe, dass Tatum eine bessere Saison spielen wird. Also er hat ja in den Playoffs jetzt, in den vorletzten Playoffs schon richtig stark gespielt. Da haben ja alle jetzt schon mit seiner totalen Breakout-Season gerechnet. Letzte Saison war dann etwas enttäuschend, aber ich glaube schon, dass es für ihn wieder nach vorne geht und dass man da mehr erwarten kann. Walker, da bin ich super gespannt, in Boston hat eine super starke Saison gespielt und ich glaube wirklich, dass Walker einfach mit diesen Spielern um sich herum und auch einer besseren Defense um sich herum und generell einfach auch anderen Leuten, die mal irgendwas machen können offensiv, nochmal eine sehr, sehr starke Saison spielen kann. Also denke schon, dass es da das Potenzial gibt, dass das besser funktioniert als mit Kyrie. Und Jaylen Brown ist halt auch einfach ein Spieler, dem ich noch Upside zutraue und der für mich sehr gut ist. Hab da überlegt, ob ich Gordon Hayward mit reinnehme, aber da will ich erstmal sehen, wie er nächste Saison spielt. Letzte Saison war ja doch schon immer so ein Auf und Ab, mal 30 Punkte und dann ging wieder nicht so besonders viel. Sein Spiel finde ich auch generell nicht so besonders schön anzuschauen. Ich finde, er ist einfach ein Spieler, wo einfach das Spiel schon für mich einfach ein bisschen zu sehr darauf ausgelegt ist, dass er irgendwie von der Freiwurflinie so Midrange-Jumper nimmt. Und er hat seinen Step so ein bisschen verloren. Das finde ich auch sehr schade. Ja, aber die Boston Celtics da und ihr könnt ja mal sagen, was ihr dazu sagt oder ob ihr da ein anderes Team noch hättet in den Top 10.
Ich habe die Celtics dann knapp rausgehabt. Also ich bin von Walker und Tatum sehr überzeugt. Hayward aber und Brown konnte ich aber jetzt auf dem dritten Spot jeweils nichts abgewinnen. Deswegen hätte ich mich auf der 10 für die OKC Big 3 entschieden. Chris Paul, Adams und Gallinari.
Oh, ja.
Es ist weniger Upside. Paul auf dem absteigenden Ast. Adams ist ein sehr solider Center. Gallinari ist, du hast glaube ich selber im letzten Pod gesagt, war nahezu All-Star-Spieler. Wenn ich mich jetzt dagegen die gegeneinander stellen müsste, also wäre es auch hart, weil Walker wirklich extrem gut ist. Tatum hatte jetzt einfach keine tolle Saison, aber es ist davon auszugehen, dass da jetzt noch ordentlich was kommt. Aber ich finde, dass dieses Trio, Chris Paul, Adams und Gallinari, finde ich schon ziemlich stabil, ziemlich solide. Und wahrscheinlich kommt da bei mir immer noch ein bisschen der Chris Paul-Bias mit rein, weil ich ihn irgendwie, obwohl er so ein kleiner Giftzwerg ist, mag ich ihn ganz gerne. Auch wenn das mit seiner Karriere gerade doch alles andere als bergauf geht. Ja.
Ja, also ich muss sagen, wenn ich mir aussuchen könnte, 82 Spiele von Chris Paul, Adams und Gallinari, in denen sie alle topfit sind, oder von Walker, Tatum und Brown, dann würde ich auch die OKC 3 nehmen. Mhm. Aber ich erwarte einfach nicht so viele Spiele von Chris Paul. Die letzten Jahre waren es immer so um die 60. Gallinari hat jetzt letzte Saison der schon eine ziemliche Comeback-Saison gehabt, aber Gallinari ist für mich auch einer der Spieler, bei denen ich am wenigsten Vertrauen in seine Fähigkeiten auf dem Feld zu bleiben habe. Ja, also von daher würde ich einfach der Gesundheit und der Availability wegen hier Boston vorziehen. Mhm. Was ist denn mit Brooklyn? Wo seht ihr die denn?
Ja, ist also, die Frage, wer kommt mit rein, ne? Aber Olli, erzähl dir das mal.
Hast du die auch irgendwo in der Nähe der Top Ten, die Brooklyn Nets?
Nein, weil ich mich tatsächlich nicht irgendwie so richtig auf drei Spieler einigen konnte. Also Irving ganz klar auf eins. Und also ich habe mich da wirklich schwer mit getan, da irgendwie Jordan mit reinzunehmen, nachdem der in den letzten Jahren noch nicht so überzeugend gespielt hat. Und nachdem Caris LeVert einen wahnsinnig guten Start in die Saison hatte und nach der Verletzung aber noch nicht so stark wiedergekommen ist, sind mir das auch noch ein bisschen zu viele Fragezeichen in dem Team. Ich sehe die in so einem erweiterten Kreis, aber ich glaube, also ich habe die halt eher so im Mittelfeld um 15 rum.
Ja, da würde ich die auch sehen.
Ja, das ist eben auch die Frage, ob Jordan Allen da jetzt Playtime wegnimmt, was in meinen Augen ein totaler Quatsch ist. Man sollte den jungen Spieler da doch eigentlich irgendwie eher fördern, als den, der jetzt einfach mehr Geld verdient.
Das, also Jared Allen ist in meinen Augen einfach besser als Jordan. Und ich dieses Signing ist eins...
Ja, das weiß aber DeAndre Jordan noch nicht.
Das weiß der noch nicht. Er verdient auch mehr Geld, ja.
Ja, also ich hab Irving, Dinwiddie und LeVert. Und ich finde, was LeVert phasenweise letzte Saison so gezeigt hat, muss man ihn da auch da mit reinnehmen. Also er hatte ja dann diese Verletzung und seine Efficiency war auch die ganze Saison über nicht so besonders gut, aber ich finde, LeVert muss da schon mit rein als einer der drei Besten. Also wenn man jetzt eben, so wie wir es tun, Kevin Durant rauslässt, dann muss man ihn schon mit reinnehmen, finde ich. Findest du nicht, Nils?
Doch. Also LeVert hat auf jeden Fall ein Argument für sich. Ich war jetzt halt noch ein bisschen sehr vom Late-Season-Biased, würde ich sagen. Und da hat er mir halt nicht so gut gefallen, aber er kam aus der Verletzung ja gerade erst wieder, ne? Und ist das schon davon aus. Also Anfang der Saison war es wirklich All-Star-Level, was er gezeigt hat. Also stimmt schon. Er musste eigentlich mit rein. Also vielleicht Allen raus, LeVert rein. Kann ich gut mit leben.
Ja, es waren natürlich sehr wenig Spiele. Das waren die ersten 14 Saisonspiele bis zur Verletzung. Mhm. Von daher schon ein kleines Sample, aber mein Gefühl ist, dass man ihn da doch eher mit reinnehmen muss. Und das mit Allen und DeAndre Jordan, das sehe ich auf jeden Fall auch als Faktor. Also ich glaube, das wird ein ziemlicher Reinfall mit DeAndre Jordan und Allen in der Center Rotation. Und ich sehe da schon auf jeden Fall das Problem, dass DeAndre Jordan noch nicht bereit ist, so eine komplette Backup-Rolle zu übernehmen und Allen da wahrscheinlich nicht auf die Minuten kommt, die er eigentlich braucht und verdient.
Ja, also ich denke, dann haben wir sozusagen die wichtigsten Sachen rausgefischt. Also vielleicht nochmal so ein Fun-Ding. Arne, wenn du sagst, du hast hier so die komplette Liga durchgenommen, alle Teams. Ich habe ein paar weggelassen. Aber was kommt dann bei dir so ganz, ganz unten? 28, 29, 30? Welche Spiele hast du da gelistet?
Ja, ich kann ja mal anfangen. 27 habe ich Washington, Beal, Bryant und Bertans. Also der Roster, ich habe es ja schon gesagt, der Roster der Washington Wizards ist echt absolut traurig. Aber wegen Bradley Beal hier halt noch auf 27. Muss man auch erstmal schaffen, Bradley Beal dabei zu haben und da unten zu landen. Ah, die New York Knicks auf 28. Randall Morris und Barrett habe ich da reingenommen. Auf 29 habe ich Cleveland, Love, Sexton und Garland. Und ist schon krass, dass da noch ein Team dahinter kommen kann, aber tatsächlich ist es so. Rozier, Bridges und Monk habe ich noch dahinter.
Charles ist wirklich hart.
Klar, wenn Love irgendwie wieder 12 Spiele macht oder wie viele es bei ihm waren, oder ich glaube, ja, so in dem Dreh war es ja, ne? Dann geht Cleveland auf den letzten Platz hier. Aber Charlotte ist auch schon ziemlich hart. Die Offseason von Charlotte war schon, war ein F bei vielen Seiten, die ich gesehen habe. Also für mich auch absolut unbegreiflich, dass man so mit seinem Star umgeht und dass man auch, wenn man den Liga-Trend jetzt gerade sieht, also Leute frühzeitig wegzutraden, um dann Assets zu bekommen und Draftpicks und dann eben daraus was zu machen, so wie es jetzt zum Beispiel ja auch die Clippers gemacht haben mit Tobias Harris, und dann seinen Star, der ein All-NBA-Teamer ist, nicht zu traden, dann ihm nicht den Supermax zu geben, ihm noch nicht mal den normalen Max anzubieten, wie es ja reported war, und dann ihn einfach ziehen zu lassen und dafür dann den Backup-Point-Guard des Teams zu holen, zu dem der Star geht, für auch noch viel zu viel Geld. Also da fällt mir wirklich nicht mehr viel zu ein. Und auch der Rest des Rosters ist einfach nur traurig. Also die Charlotte Hornets sollten eigentlich für diese Offseason und das, was sie da getan haben, absteigen. Das gibt es dummerweise nicht in der NBA, aber sie hätten es verdient.
Wie viele Siege haben die denen gegeben? Oder wie viele Siege hast du denen gegeben bei deinem Ranking?
Ich glaube, ich habe sie bei 22 Siegen.
Na, das ist ja schon fast optimistisch.
Ja, also ich bin da jetzt nicht völlig in den Keller gegangen. Aber es würde mich nicht wundern, wenn dieses Team 15 Spiele gewinnt.
Ja, sie haben viele mittelmäßige Spieler dann halt auch irgendwie mit drin. Und das sieht an vielen Stellen jetzt nicht so ganz katastrophal aus. Aber ja, das ist ja der Unsicherheitsfaktor. Wie sehr will ein Team dann tanken und geht runter? Und ich bin mal sehr gespannt, was Rozier in dem Team zeigt. Ob er tatsächlich nochmal ein bisschen anziehen kann. Also er hat ja tatsächlich letztes Jahr sehr, sehr starke Playoffs gespielt. Die Saison in Boston.
Vorletzte Playoffs, ne?
Ja. Letztes Jahr war es alles etwas unglücklich in seiner Rolle. Also das wirkte von vorne bis hinten nicht so passend.
Also man kann hier sehen, wenn man sich die Big Threes anguckt, so richtig krasse Big Threes, wie es in den letzten Jahren teilweise gab, gibt es jetzt nicht mehr unbedingt. Da gibt es einige Teams, die dann eben auch schon noch als Big Four oder sogar vielleicht so eine kleine Big Five durchgehen, wie die 76ers. Aber die Liga ist viel ausgeglichener geworden. Wir hoffen, dass dieses Ranking, was wir jetzt hier gemacht haben, euch noch besser hilft, die Liga gerade einzuschätzen und zu verstehen. Also wir bedanken uns für die Fragen, die geschickt wurden von Andreas Weise, Tom Schneider und ich glaube auch noch anderen. Wir hatten eigentlich vor, die eventuell noch in diesen Pod mit reinzunehmen. Das schaffen wir jetzt nicht mehr. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Aber eine Frage, weil es so gut passt, wollen wir mit reinnehmen von Tom Schneider. Olli, kannst du die Frage bitte noch einmal gerade vorlesen?
Ja, ich hatte bei Facebook hatte ich euch gefragt, was ihr von uns wissen möchtet. Und Tom Schneider stellte die wundervolle Frage, wie seht ihr die Bewegung in der Liga, gerade der großen Free Agents dieses Jahr? Ist das erfrischend, weil Abwechslung reinkommt, oder eher bedauerlich, weil die Kontinuität verloren geht?
Ja, da mache ich gerne den Anfang. Wir haben ja auch schon öfter mal darüber gesprochen, dass es einfach etwas ist, was sich in der Liga über die letzten Jahre extrem entwickelt hat und was offensichtlich mehr wird und nicht weniger, also diese Wechseleien. Ich finde es überwiegend gut und attraktiv für die Liga. Ich finde es immer wieder interessant, Spieler in anderen Teams zu sehen und dann mal den mit dem zusammen zu spielen. Und das erzeugt natürlich auch sehr, sehr viel Spannung einfach in der Offseason, wenn eigentlich keine Spiele laufen, so viele Entwicklungen, die da zusammenkommen. Und mir hat auch diese Offseason wieder extrem viel Spaß gemacht. Und vielleicht kommt ja doch noch die eine oder andere Überraschung zum Ende. Was so ein bisschen der Nachteil wäre, den ich sehe, ist natürlich, dass es die Rivalitäten so ein bisschen rausnimmt. Was du früher ja schon gehabt hast, ist, dass über Jahre Teams in den Playoffs auch aufeinander getreten sind. Da gibt es dann Vorgeschichten und einen Beef, der dazu gehört, und das schwächt sich natürlich alles ein bisschen ab. Und das ist aber vielleicht einfach so, dass diese Zeit dann so ein bisschen vorbei ist, wo die extremen Rivalitäten so entstehen. und B stehen. Ich kann damit leben und ich glaube, die meisten NBA-Fans offensichtlich auch, denn es freut sich ja extremer Beliebtheit. Was meinst du denn, Arne?
Ja, es gab dazu einen Artikel von den Go-To-Guys von Dennis Spielmann vom 2. August. Der hat das ganz gut so zusammengefasst. Also 129 Spieler haben ihr Team gewechselt. Schon relativ viel. 8 All-Stars von 2017 sind noch bei den Teams, bei denen sie 2017 waren. Von 24 All-Stars. Das ist also natürlich schon eine ganze Menge. Man muss, finde ich, einfach mal sehen, ob das jetzt in der Form wirklich so weitergeht. Also da waren jetzt eben auch viele Sachen dabei, die vielleicht nicht ständig passieren, dass Anthony Davis weg will, dass OKC jetzt so auseinanderfällt und dann wirklich 2 Stars weggehen. Es war ja dann, waren ja auch teilweise eben so Sachen, die aufeinander aufgebaut haben, dass Charlotte auch so inkompetent ist und Kemba Walker eben kein vernünftiges Team zur Seite stellt und ihm dann nicht den Vertrag anbietet. Also ich würde sagen, da waren schon viele Sachen auch dabei, die jetzt nicht irgendwie alle 2 Jahre passieren. Von daher denke ich, dass es jetzt ein sehr extremes Jahr auch war. Und dann liegt es eben auch teilweise daran, dass nach dem Cap-Spike 2016 sehr viele lange und hohe Verträge rausgegeben wurden, die Teams teilweise nicht so viel Geld hatten, dann eben in den Jahren danach auch teilweise eben aus Vorsicht und weil eben das Geld auch nicht wirklich da war, oft kurze und kleine Verträge rausgegeben wurden. Da lag es auch daran, dass jetzt sehr viele sehr gute Spieler Free Agents waren und alle da irgendwie mitbieten wollten. Niemand wollte den Cap Space aufbrauchen. Deswegen haben die ganzen Roleplayer alle nur kurze Verträge bekommen. Das führt dann eben auch dazu, dass eben jetzt 129 Spieler dabei sind. Deswegen würde ich sagen, man muss immer noch sehen, ob sich das tatsächlich so krass weiterentwickelt oder ob da nicht auch mal wieder so ein bisschen Ruhe reinkommt. Aber klar, es ist schon jetzt im Moment Wahnsinn, was da passiert, wie viele Stars wechseln. Aber ich persönlich muss sagen, mir selbst gefällt es sehr gut. Ich finde, die NBA ist eine Liga, die man super gut verfolgen kann, weil es einfach jedem Team theoretisch möglich ist, sich zu verbessern und auf ein Championship-Level zu kommen. Man kann es jetzt sehen, wie die Clippers das gemacht haben. Eine ganz interessante Frage, die dabei ist natürlich, also durch den Salary Cap ist ja die Gehaltsgrenze für alle gleich. Das bedeutet, andere Faktoren werden interessant und dann haben natürlich die großen Markets, die interessanten Städte wie New York und LA da schon den Vorteil. Aber könnte das, was die Clippers gemacht haben, eben auch ein Team machen, das in einem kleineren Markt ist? Also könnten zum Beispiel die Charlotte Hornets, wenn sie diese ganzen guten Entscheidungen auch getroffen hätten, vielleicht auch es hinkriegen, so das Team aufzubauen? Oder ist das generell ausgeschlossen? Das wären eben so Sachen, die ich gerne mal sehen würde. Also wenn in den nächsten 3-4 Jahren ein Team in einem kleinen Markt das abzieht, was die Clippers gemacht haben, oder wenn zum Beispiel bei den New Orleans Pelicans jetzt das super gut läuft und bei den Oklahoma City Thunder in den nächsten Jahren auch total positiv wird mit den Draftpicks, dann sehe ich da eigentlich nicht so große Probleme. Und ich finde, dass die Liga eigentlich gerade in einem sehr guten Stadium ist. Und ich denke auch, dieses Ding, was man früher hatte in unserer Zeit, dass Karl Malone und John Stockton irgendwie 18, 19 Jahre zusammen bei dem gleichen Team spielen und man immer diese beiden Spieler anfeuert, das erwarten die Fans heute nicht unbedingt. Das ist ja eben auch eher so, dass die Fans teilweise von Spielern Fans sind und dem Spieler zu einem anderen Team auch folgen. Und man muss eben auch sagen, dass viele von den heutigen NBA-Fans, von den jungen Fans, ja jetzt in der Liga folgen und das gar nicht anders kennen. Also und die Liga trotzdem lieben.
Also ich habe John Stockton und Karl Malone niemals angefeuert, das wollte ich nochmal festhalten. Das hört sich gerade so an.
Ja, ich meinte jetzt eher die Leute, die in Utah gelebt haben. Die hatten ja wahrscheinlich nicht so viele Fans außerhalb von Utah. Aber ja, ich denke, das ist schon also problematisch sein könnte, werden könnte, gerade weil jetzt im Zach Lowe Podcast auch gesagt wurde, dass es so ist, dass ja im Sommer viel mehr Interesse für die NBA da ist als während der Saison, dass dadurch, dass kaum noch jemand Fernsehen guckt und alle irgendwie den Content anders verfolgen, dass auch ein bisschen weniger Geld gibt, die Einschaltquoten da auch runtergehen. Da muss die Liga natürlich Wege finden, mit umzugehen. Aber ich würde trotzdem sagen, das Interesse an der NBA ist auf einem All-Time-High. Und ich denke auch, dass da dann teilweise eben die Ratings jetzt einfach nicht mehr so aussagekräftig sind. Da muss man dann eben auch vielleicht neue Wege finden, das zu messen und zu evaluieren. Ich weiß nicht, wie weit die NBA da schon ist, sowas zu tun. Aber für mich persönlich als NBA-Fan der kein Team hat, der keinen Spieler hat, den er absolut anfeuert, sondern einfach die Liga als Ganzes betrachtet, muss ich sagen, mir gefällt es super gut und ich bin sehr, sehr gespannt, gerade jetzt auf die nächste Saison. Also die letzten Jahre fand ich es ein bisschen langweilig, immer die gleichen Teams in den Finals zu sehen. Jetzt die letzten Finals fand ich super spannend und es kann nur besser werden. Also ich bin heiß und mir gefällt es sehr gut, diese Ausgeglichenheit.
Also ich fand das auch, ich fand es unterhaltsam. Es hat einfach Spaß gemacht und das ist ja immer ein großes Problem in der Pause zwischen den Saisons, dass da relativ wenig passiert. Das war dieses Jahr natürlich überhaupt nicht so. Jetzt ist es ein bisschen abgeflacht und das wird in den nächsten Jahren noch schwer zu kopieren sein. Und die Geschichte mit den Big Markets, man sieht ja, dass es auch nicht automatisch funktioniert. Die Bulls und vor allen Dingen die Knicks, die sind nun wirklich ein großer Verlierer der Free Agency, obwohl sie einer der größten Märkte überhaupt sind. Ich finde das tatsächlich besser, als wenn man das jetzt zum Beispiel mit anderen Ligen vergleicht. Muss jetzt gar nicht zum Fußball hier nach Europa gehen. Es reicht, wenn man in den USA bei der NFL guckt, wo also gerade die Quarterback-Positionen teilweise wirklich 20 Jahre im Verein sind. 20 ist jetzt übertrieben, aber guckt euch an, wie lange Tom Brady bei den Patriots ist oder eben auch Drew, wie heißt er denn? Ach Gott, jetzt fällt mir das nicht ein. Der Quarterback der Saints. Das sind Männer, die sind seit 15 Jahren da im Verein. Das ist, ja, das steht für Kontinuität, aber irgendwie auch ein bisschen für Langeweile. Also genau das, was du gesagt hast in den letzten Jahren, waren es die Golden State Warriors. Wir können ganz stark davon ausgehen, dass dieses Jahr zwei andere Teams in den Finals stehen werden. Und das macht es dann irgendwie auch aus, dass diese Liga einfach fast komplett umgekrempelt wurde und nicht wie bei uns in Deutschland beim Fußball zum Beispiel 6-7 Jahre in Folge das gleiche Team Meister wird und man am Anfang der Saison schon weiß, verdammt, das wird genau so wieder ausgehen. Und deswegen mag ich diese Sportart einfach auch und gerade dieses Jahr sind die Karten ganz neu gemischt worden und das wird richtig spannend.
Ja, dazu habe ich gerade nochmal einen Punkt. Ich hatte den Podcast von Howard Beck mit Howard Bryant zusammen gehört und Howard Bryant ist jemand, der dafür wirbt, dass die NBA alles weglässt, Salary Cap, Draft, alles und so ein System einführt wie im europäischen Fußball. Und ich fand es sehr enttäuschend, wie Howard Beck da argumentiert hat und dass er keine guten Argumente hatte. Und ich habe da einfach mal direkt geguckt. Die Bayern haben in den letzten 20 Jahren, also FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga, haben in den letzten 20 Jahren 15 Titel geholt und die letzten 7. Juventus Turin hat in Italien die letzten 8 Titel gewonnen. In den letzten 35 Jahren haben FC Barcelona und Real Madrid 30 von 35 Titeln geholt. Und zum Beispiel in den 35 Jahren haben 11 verschiedene NBA-Franchises den Titel geholt und kein Team mehr als 6-mal, das waren die Bulls. Und die Spurs halt 5-mal, aber zu verschiedenen Zeitpunkten. Also das ist schon auf jeden Fall von der Ausgeglichenheit her in der NBA super gut. Und was eben auch einen sehr großen Wert hat, ist eben, dass jedes Team auch mal runtergehen muss Richtung Bottom oder zumindest mal schlecht werden muss. Außer vielleicht die Spurs, die sind da so ein bisschen die Ausnahme. Die hatten aber auch die ganze Zeit Duncan und jetzt sind sie eher im Mittelfeld gelandet. Also jedes Team muss auch mal runter. Die Celtics, die Bulls, die Lakers waren alle auch mal phasenweise mit die schlechteste Mannschaft der Liga und müssen sich dann eben irgendwie wieder hochkämpfen. Und in der NBA geht es eben um clevere Deals und nicht nur um die Kohle und das ist eben auch sehr wichtig. Also, dann danke ich euch für euer Interesse am NBA-Tauchgang. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Wir werden ungefähr in einer Woche den nächsten Podcast aufnehmen, da dann mit den restlichen Fragen von den Jungs, die uns Fragen gestellt haben. Falls es noch andere Fragen gibt, falls ihr noch irgendwas auf dem Herzen habt, schreibt uns an bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram, wo auch immer. Und wir nehmen die Frage mit rein. Und dann hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen. Und dann bis nächste Woche, Leute. Ciao, Jungs.
Alles klar. Bis dann.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.